So demütigte Gott an jedem Tag Jabin, den Kanaaniterkönig, vor den Israeliten. Und die Hand der Israeliten lastete immer schwerer auf Jabin, dem Kanaaniterkönig, bis sie ihn vernichtet hatten. Nun, wenn wir Studienreisen in Israel machen, Susanne und ich, das gibt zweierlei. Der eine ist im Sommer, im Juli, da arbeitet 10 Tage bei einer Ausgrabung, und dann ein Freund von mir, der etliche Reisen mit mir gemacht hat, der führt so Gruppen dann von Jugendlichen und sie besuchen das ganze Land. Ja. Ich bleibe vor Ort, denn ich bin der Fotograf bei der Ausgrabung. Ich kann nicht auf diesen Teil von der Reise machen. Dann aber im März oder April machen Susanne und ich Studienreisen, alttestamentliche Studienreisen. Es ist eine sehr schöne Jahreszeit. Wir besuchen rekonstruierte Dörfer aus alt- und neutestamentlichen Zeiten. Das ist ein, ja, das heißt Nazareth Village. Es ist nicht Nazareth, aber es ist eine alte Siedlung, die man ausgegraben hat mitten in Nazareth. Und es sind palästinensische Christen. Die tragen die Kleider damals, wie das am Ende des Alten Testaments, in der Zeit von Jesus war, Werkzeuge wie damals und so. Ist echt ein Erlebnis. Man kann sehr viele gute Bilder machen für Jugendarbeit und Kinderarbeit. Im Sommer haben wir die Ausgrabung. Ja. Ich habe heute Morgen etwas davon berichtet. Und dann von Gott aus, beziehungsweise im März, dann ohne Ausgrabung, machen wir Studienreise. Ich muss natürlich, dass meine Studienreise sich bezahlen, muss mir etwas einfallen lassen. Und so habe ich das deutsche Mädchen ermutigt, so ein palästinensisches Brautkleid anzuziehen. Und dann habe ich sie an einem reichen Beduinenscheich verkauft. Und so kann ich meine Flugbillett bezahlen. Ja, vor vielen Jahren, als wir angefangen haben, kannten wir uns im Land nicht aus, und so haben wir einen amerikanischen Jude, der Jachow, einfach mal täglich bezahlt, um umzuführen. Einfach das ABC des Landes zu erklären, und ganz flotter Typ, kein gläubiger Mensch, einfach ein Touristenführer. Nebenbei Polizist und auch Schullehrer. Also die meisten Israelis haben mehrere Berufe, um über die Runden zu kommen. Also Lehrer, Polizist und Touristenführer. Das ist eine gute Kombination. Wir liefen durch die Gegend mit offener Karte, offener Bibel. Und der Jake sagte zu mir, also weißt du, je mehr ich diese biblischen Geschichten lese, wo sie geschehen sind, umso mehr fange ich an, diese biblischen Geschichten zu glauben, dass sie tatsächlich so stattgefunden haben. Denn zum ersten Mal ging er mit offener Bibel und der Karten, wir gingen ins Gelände, sagt, ja, da heißt es eben, Merom und so, Guckemer und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass ihr merkt heute Abend, dass diese Geschichten im Grunde genommen Augenzeugenberichte sind. Denn die geografische, kulturelle Bezeichnungen, die passen. Genau, ja, hin. Vom Neuen, oh nein, geht's noch. Vom Neuen taten die Israeliten, was ja wem es fehlt. Man weiß doch, denn nicht, wenn man einen ungläubigen Freund hat oder Freundin. Muss das sein. Muss das sein. Vom Neuen taten die Israeliten, was Jahwe missfiel. Deshalb gab er sie 7 Jahre lang in der Gewalt der Midianiter, die ihnen hart zusetzten. Jetzt ein anderes Volk, von der anderen Seite vom Jordan, die Midianiter. Ja? Jetzt sind wir hier bei Gideon. Der nächste Richter nach Deborah. Die Israeliten versteckten sich vor den Midianitern in Felsenklüften und Höhlen und verschanzten sich auf den Bergen. Überall in den Bergen von Juda, in den Bergen von Samaria findet man so Öffnungen, normalerweise mit Stein oben drauf oder getarnt mit Dornbüschen und so. Aber wenn man dort hineingeht, ja, dann öffnet sich. Das sind die Verstecke. Die sind auch Gräber, als Gräber benutzt worden, aber da haben die Israeliten sich versteckt. Ja. Jedes Mal, wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und mit Beduinen aus dem Osten in das Land ein und verwüsteten die Felder bis hin nach Gaza. Also, die kommen hier, die kommen diesen Fluss hinunter, ja, die Jabok, die kommen hier und dann kommen sie hier durch, sahnen ab überall, kommen auf die Hügel und bis nach Gaza hinunter, bis hier, überall. Die kommen mit Hunderten von Kamelen, Tausenden von Schafen und Ziegen, die kommen aus ein verwüstetes Gebiet und die fallen in Scharaffenland und die kommen jedes Jahr gerade, wo man die erste Ernte eingebracht hat und das neue frische Gras da ist oder Getreide oder was auch immer. Das ist übrigens Gaza. Mit einem Gaza-Krieg gehen wir hier wandern, ist kein Problem, denn hier sind lauter palästinensische Hirten, da fliegen keine Raketen. Nur nicht dorthin gehen, wo die Raketen sind. Ja. Also Israel ist nicht gefährlich. Man muss nur, es ist wie auf der Autobahn. Wenn du auf der falschen Seite von der Autobahn fährst, dann knallt es, ja? Ja. Also die Midianiter, die Beduinenstämme, die Amalekiter, die kommen hier aus dem Hochland auf der anderen Seite von der Jordan, die überqueren den Jordan, ja, bei den Furten, und dann fallen sie in das Land. Sie können der Weizen, der schon geerntet ist, natürlich klauen und das Frische, was gerade gesät ist, das ist Futter für ihre Tiere. Nämlich im Frühjahr, nach dem Winterregen, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen. Und da kann man vom Land leben, ja. Wie eine Ernte ist eingetragen, das kann man brauchen zum Essen und die Tiere fressen das, was die Israeliten gesät haben. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh, Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten zogen sie heran, um das Land auszuplündern. Sie waren so zahlreich wie die Heuschrecken. Und das Land sah dementsprechend nachher aus, ja. Niemand könnte sie in ihre Kamele zählen. Nachher nur noch verwüstet. Überfielen die Dörfer und so weiter. Das ist heute, Sie sehen den Minaret, das ist ein palästinensisches Dorf in Israel. Es heißt heute Taibe. Taibe heißt die Gute. Und das war früher Ophra. Ophra ist ein hebräischer Name, aber Ophra tönt für Arabisch Sprechenden wie böser Geist. Und so niemand will in einem Ort wohnen, der böser Geist heißt, und so heißt es dann Taibe, die Gute, ja, die ändernde Name. Liegt mitten in einem sehr fruchtbaren Gebiet. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Getreide um Ophra herum war der beste Getreide in Israel und wurde dann entsprechend im Tempel in Jerusalem geopfert. Zu alten neutestamentlichen Zeiten. Es ist ein Hornkammer vom Nordisrael um dieses Dorf. Nur der Engel Jahwes kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Ein Eiche, das ist ein heiliger Baum der Kanaaniter, dort haben sie Götzendienst getan. Der Platz gehörte dem Grundbesitz Joaschs, ein Mannes aus der Sippe Abiezer, eben vom Stamm Manasse. Das ist Taibe, früher Ophra. Heute muslimisch, früher eine jüdische Ortschaft. Tabor kennen wir schon. Megiddo, Tanach, Bach Kishon kennen wir schon. Jetzt lernen wir einen neuen Ort kennen. der Berg More, oder der Hügel von More, hier. Und Gilboa. Okay? Und hier ist eine Wasserscheide. Da kommt der Kishon und hier der Harod fließt bis in die Jordantal. Da gibt es eine Quelle, En Harod. Die speist diesen Fluss. Das ist alles wichtig für die Geschichte jetzt. Und hier, nicht auf die Karte, ist Ophra. Früher hat man gemeint, Ophra wäre hier. Unterdessen ist man absolut sicher, hier hinten, nicht hier. Das ist eine moderne Stadt. Hier. Okay. In der Nähe von Tabor, in der Nähe von More, so zwischen Gilboa und More. Gar nicht so weit weg. Das sind 2 Kilometer so. Ja. Ja. Nun, in der Archäologie gibt es eine Daumenregel. Einmal heilig, immer heilig. Das sind Orten, wo seit eh und je es von religiöser Bedeutung waren. Wir haben von der Eiche, das ist ein kananitischer heiligen Ort, ja, wo der Gott Baal und der Astarte geopfert wurde, der Eiche in Ophra. Heute ein Moschee und zwischendurch eine Kirche der Kreuzritter. Mitten auf der Pampas. Was machen die Kreuzritter hier? Die wussten um diese Geschichte. Kreuzritter haben überall, wo irgendetwas mit der Bibel zu tun hat, haben sie Kirchen hingestellt. Einmal heilig, zuerst bei den Kanonitern, immer heilig. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter, also halb unterirdisch, Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Normalerweise würde man oberirdisch, dort wo Wind sei, zuerst mit dem Dreschschlitten darüber und dann das in die Luft werfen und der Wind trägt es davon. Aber jetzt aus Angst vor den Midianitern ist er in der Weinkelter unten, ja, damit man es nicht sieht. Das ist so ein Dreschschlitten, wird über die Getreide gezogen, das trennt der Korn vom Spreu und dann mit der Gabel wirft man das Luft und der Wind trägt das Spreu davon. Da zeigte sich ihm der Engel Jahwes, also jetzt erscheint ein Engel, aber er kennt diesen Engel nicht. Und übrigens, es ist nicht irgendein Engel, es ist der Engel Jahwes. Das ist der einzige Engel, der die Anbetung von Menschen annimmt. Denn wir haben hier mit Gott selber. Der Engel des Herrn ist im Alten Testament das, was Jesus Christus im Neuen Testament ist. Eine sichtbare Erscheinung von Gott. Der wurde angebetet. Aber die Engel, die kommen ohne weiße Flügel. Zuerst merkt er gar nicht, mit wem er zu tun hat. Da zeigte sich ihm der Engel Jahwes und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte, Verzeihung, mein Herr. Aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie könnte uns dann so viel Unglück treffen? Und unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, Jahwe hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind dann all seine Wundertaten geblieben? Nein, Jahwe hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Das erinnert mich an viele meiner jüdischen Freunde heute. Sagen, seit dem Holocaust, da kann ich nicht mehr an Gott glauben. Ich sage, wer war schuld im Holocaust? Wer hat der Hit? Nein. Wir. Wir sind die Gottlosen. Lesen wir die Propheten, lesen wir Mose. Wir haben Gott verlassen, dann jammern wir, wenn wir die Konsequenzen ausbaden müssen. Das ist typisch. Sagen wir, Juden, wir sind schlimmer als die Deutschen. Jammer. Ja? Ja, wir müssen uns verstecken und so. Ja, warum müssen wir uns verstecken? Wir sind die, die angefangen haben, die Götzen zu dienen. Aber Gott nimmt ihn, wie er ist, er versteht ihn. Jahwe aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig, hast deinen Mund geöffnet, okay. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter, ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Jahwe sagt, ich zeig dir, mit wem du zu tun hast. Ja, du jammerst da und so, komm, ich zeig dir. Ich werde dir beistehen, sagte Jahwe. Und du wirst die Midianiter auf einem Schlag vernichten, Gideon erwiderte. Wenn ich vor dir Gnade gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür. Wir dürfen nicht vergessen, er ist ein Götzendiener gewesen. Ja? Immer was Sichtbares, eine Statue, irgendwas Sichtbares. Ja? Dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich Yahweh mit mir spricht. Okay, bring ein Opfer, leg es hin auf den Stein. Ja? Und dann plötzlich Feuer, pst, und der Opfer ist verzehrt. Der Engel sagte zu ihm, leg das Fleisch und die Brote hier auf den Felsblock. Gideon tat es und der Engel Jahwes berührte mit dem Stab in seiner Hand das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus den Felsen, verzehrte alles. In demselben Augenblick war der Engel verschwunden. Da wusste Gideon, mit wem er gesprochen hatte. Jahwe, du mächtiger Gott, rief er. Ich habe deinen Engel gesehen. Ich habe ihm gegenüber gestanden, ich muss sterben. Jeder wusste, keiner kann Gott sehen und am Leben bleiben. Aber man kann den Engel des Herrn sehen und am Leben bleiben. Man konnte Jesus Christus im Neuen Testament sehen und am Leben bleiben. Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, auf der Stelle wäre man tot. Aber der Engel des Herrn und Gottes Sohn Jesus kann man sehen und leben. Doch Jahwe sagte zu ihm, zwischen uns ist Frieden. Nein, sonst wäre ich dir gar nicht erschienen. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Da baute Gideon an derselben Stelle ein Altar für Jahwe und nannte ihn Jahwe ist Frieden. Noch heute, als das Buch geschrieben wurde, steht dieser Altar im Ophra im Gebiet der Abiezer. Einmal heilig, immer heilig. Die Kirche ist unterdessen ein Kuhstall für die Muslims, aber es war einmal ein heiliger Ort der Kreuzritter. In derselben Nacht erhielt Gideon vom Jahwe den Auftrag, nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, reiß den Baalsaltar deines Vaters ein und haue den geweihten Aschera-Pfahl daneben um. Also die weibliche Göttheit wurde, die Aschera wurde mit einem Holzpfahl dargestellt. Ja. Bau an derselben Stelle ein Altar für Jahwe, dein Gott, oben auf der Höhe dieser Bergfeste und opfere auf dem Altar den Stier als Brandopfer. Verwende als Brennholz den geweihten Pfahl, den du umhauen sollst. Und ganz in der Nähe von Ophra liegt der Hügel oder der Berg Moreh zwischen Tabor und Gilboa. Wahrscheinlich dort hat er diesen Altar gebaut. Am nächsten Morgen entdeckten die Männer der Stadt, dass der Baalsaltar eingerissen, der geweihte Pfahl abgehauen und auf dem neu errichteten Altar ein Stieropfer dargebracht worden war. Und da sagten sie zueinander, wer hat das getan? Was? Gideon. Das war Gideon, sagte jemand, der Sohn von Joasch. Es war Joasch sein Altar. Der Sohn haut den Altar vom Vater um. Da wird er Krach haben mit dem Vater, könnte man meinen. Und verlangten, da gingen die Männer der Stadt zu Joasch, verlangten von ihm, gib deinen Sohn heraus, er hat den Altar Baals eingerissen und den geweihten Pfahl umgehauen. Jetzt muss dieser Mann sich entweder schnell bekehren und begreifen, was hier abläuft, oder er ist sauer auf seinen Sohn und lässt ihn töten. Joasch sagte zu allen, die drohend um ihn herum standen, was mischt ihr euch in die Angelegenheiten Baals? Er war zwar mein Gott, aber jetzt nicht mehr. Ist es vielleicht eure Sache, für ihn einzutreten? Wenn er ein Gott ist, soll er selbst kämpfen und sich dafür rächen, dass man seinen Altar eingerissen hat. Wer ihm zu Hilfe kommt, soll es aber mit dem Leben büßen und den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Denn wer seine Hand an meinen Sohn anlegt, wegen dem lausigen Ding, ja, der hat mit mir zu tun. Die Midianiter und dazu die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten taten sich zusammen und überschritten den Jordan. In der Ebene von Jezreel schlugen sie ihr Lager auf. Jetzt sind wir wieder da. Armageddon. Ebene Jezreel, es ist dasselbe. Dritter Akt. Die kamen mit Kamelen, so zahlreich, man konnte sie nicht einmal zählen. Mit ihrer ganzen Herden und alles. Drei Völker. Da kam der Geist Jahwes über Gideon und er blies in den Schofar, um die Männer der Sippe Abiezer zusammenzurufen. Und alle folgten ihm. Das ist der Schofar. Es ist kein Posaune. Es ist ein, so ein Horn hier, ja. So ein Schaf, ein Ziegen- oder Schafshorn, ja. Und ausgehöhlt. Und es ist ein Signalhorn. Es ist kein musikalisches Instrument, ja. Also, und alle folgten ihm. Er schickte Boten durch das Gebiet des Stammes Manasse, und auch dort folgten die Männer seinem Ruf und schlossen sich ihm an. Bis zu den Stämmen Ascher, Zebulon und Naphtali schickte er Boten, und sie alle kamen ihm zu Hilfe. Also, Zebulon, Naphtali, Ascher, das ist ihr Gebiet hier oben, also die kommen zusammen, um zu kämpfen. Inzwischen betete Gideon zu Gott. Gib mir ein Zeichen. Er hat immer was Sichtbares gesehen, die Götzen seines Vaters und so. Gib mir ein Zeichen, an dem ich erkennen kann, dass du Israel wirklich durch mich retten willst. Es genügt ihm Gottes Wort nicht. Er will was Sichtbares noch dazu. Ich lege nun frisch geschorene Wolle auf dem Dreschplatz aus. Lass morgen früh den Tau nur auf die Wolle fallen. Und die Erde ringsherum trocken bleiben. Dann weiß ich, dass deine Zusage gilt und du Israel durch meine Hand retten willst. Gott kennt seinen Pappenheimer, erfüllt ihn, seine Bitte. Okay, hier. Dann sagt er den nächsten Tag, ja, das ist schon gut, aber jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt soll der Tau auf der Erde sein und es sind so Dreschplätze, die man flach rollt und so, ja. Okay, nochmals. Entschuldigung. Lass das Licht, wir brauchen kein Licht, es klemmt diese eine Magazin. Nein, kein Licht. In der Früh nun lagert sich Gideon mit seinem ganzen Heer. Jetzt macht er sich auf. An der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon in der Ebene nahe beim Berg Moreh. Okay. Hier die Wasserscheide bei der Stadt Jezreel. Dieses Wasser fließt hier Richtung Jordan, dieses Wasser Kishon die Richtung. Hier, in der Nähe von Moreh, nicht weit weg vom Tabor, haben wir den Ort Ophra. Jetzt hat er Leute zusammengerufen, jetzt gehen sie hinüber zu dieser Quelle. Nun bitte, hier in der Nähe sind aber Tausende von Feinden. Warum sehen sie ihn nicht? Das sind nur einige Kilometer her. Das ist alles offen. Warte ab, es kommt noch. Aber Jahwe sagte zu Gideon, dein Herr ist zu groß. So kann ich die Midianiter nicht in eure Hand geben. Sonst werden die Leute sagen, der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. Darum lass im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen. Da gingen 22.000 wieder heim. Nur 10.000 blieben bei Gideon. Jetzt sind sie an der Quelle. Die Quelle gibt es immer noch heute. Mit unseren Gruppen besuchen wir es. Ja. Ein ganz netter Ort, da kommen Israelis und Palästinenser zusammen, die Kinder planschen und so, das ist ganz nette Sache. Ja, ja echt, Palästinenser, Juden zusammen, da bei diesem Wasser. Doch Jahwe sagte zu Gideon, dein Herr ist immer noch zu groß. Führe die Männer hinunter zur Quelle, dort will ich selbst die Auswahl treffen. Und der Ewige sprach zu Gideon, jetzt wird manchmal ein bisschen schwammig übersetzt hier, pass gut auf. Jeden, der mit der Zunge vom Wasser in der Hand leckt, wie der Hund leckt, den stelle besonders. Und jeden, der sich auf die Knie niederlässt, um zu trinken, stelle besonders. Also hier ist ein ägyptischer Heerführer, der bringt seine absolut ausgetrocknete, dürstige Männer ins Wasser, legen ihre Waffen hin, stürzen hin, ja, auf die Knie. Ja. Solche, die ihre Waffen hinlegen, das sind nicht die, die man brauchen kann, wenn es wirklich ernst wird. Aber die, die die Waffen in der Hand halten, ja, Schild, Speer und so weiter, und sie nehmen das Wasser so und sind aufmerksam und gucken, denn die Feinde sind nicht weit weg. Ja, auf denen ist Verlass. Okay, jetzt hat er seine 300 Mann. Das Lager der Midianiter war unten in der Ebene. In der Nacht sagte Yahweh zu Gideon, auf, greif das Lager an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, mich wirklich zu glauben, er ist ein Mutiger. Ja, aber Angst, wirklich aufs Wort Gottes zu gehorchen. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter, mitten ins Lager, höre mal bei einem Zelt, was sie da sagen. Also Angst, ins Lager zu gehen, hat er nicht. Der Herr ist mutig. Er hat Angst, aufs Wort allein zu vertrauen. Das ist ein Problem. Er braucht immer was Sichtbares, ja. Und höre, was sie dort miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Und er geht und hört. Einer hat einen Traum und die Deutung von dem Traum. Gideon wird uns schlagen und so. Und jetzt hat er Mut. Also, Gott hat ihm gesagt, ich bin mit dir. Was brauchst du sonst? Aber wenn du Angst hast, mich zu glauben, okay, gib dir nochmals ein Zeichen. Nun, wo war's? Wo ist es geschehen? Man kann es sehr gut lokalisieren. Das ist More. Hier hinter mir ist der Berg Tabor. Hier hinten haben wir Gilboa. Und hier hinten ist Ophra. Und da, gerade um die Ecke, ist die Quelle, ja, wo sie eben das Wasser getrunken haben. Und hier an diesem Hang war eine Stadt Endor. Und hier war die landwirtschaftliche Siedlung von Endor. Ja, da waren so ein paar Häuser und so, wo diese Palmbäume sind. Endor kennen wir von der Geschichte von Saul, wohl. Der war oben auf dem Gilboa, der ging zu der eben zu der Wahrsagerin nach Endor, um sein Zeichen zu bekommen. Ja? Und jetzt sind wir hier, wir sind in einem Kessel. Denn ringsherum sind Hügel. Und jetzt Gideon stellt seine Männer auf. 100 hier, 100 auf dem Tabor, 100 hier auf dem Sattel. Und wenn ich in der Shofar blase, dann sollt ihr alle in eure Shofar blasen. Jeder nimmt einen Shofar, 300, 150 Schafe, Schafböcke, ja, mussten ja Hörner hergeben. Die haben sie mit. Das sind Signalhörner. Jeder hat einen Fackel, der brennt schon, versteckt in einem turnenden Krug. Und sie stellen sich rings um die Lage der Midianiter. Wieso wissen wir, dass sie hier waren? Die Midianiter und die Amalekiter warten wir noch. Wir werden dann schon sehen. Und dann kommt der Moment. Übrigens, Psalm 83. Schlage sie wie die Midianiter, sie wurden bei Endor vernichtet. Deswegen wissen wir. Ja. Also, hier haben wir Tabor. Hier haben wir More. Und da hinten ist Endor, und in dem Kessel waren sie, die Feinde. Und Josua und seine Männer sind ringsherum. Ja. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und dankte Gott. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, steht auf! Yahweh hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Er teilte die Männer in drei Gruppen auf. Jeder Mann bekam einen Shofar und einen Fachel und dazu einen Krug um die brennende Fackel zu verbergen. Sind wir bereit? Ja? Wann wird er angreifen? Ja? Die Feinde sind hier, die sind am Schlafen. Ja, was ist mit der Wache? Warum geben sie nicht Alarm? Ich meine, 300 Mann immerhin, ja? Warum haben sie nicht auf der anderen Seite hier die Leute bei der Quelle von Herod nicht gesehen, ja? Die schlafen, die Burschen, was ist da los hier, ja? Ringsherum. Die Feinde hier, Iron Door. Das ist die kleine Siedlung hier. Mitten in der Nacht kam Gideon mit seinen 100 Männern an den Rand des Lagers. Die Midianiter hatten gerade die Wachen gewechselt. Es gibt ein Buch von zwei israelischen Generälen, heutige Generäle. Das heißt die biblische Kriege. Die analysieren die Kriege der Antike, die, wie sie in der Bibel beschrieben sind, und vergleichen sie mit der heutigen israelischen Strategie. Die sagen sie immer dasselbe. Wir haben die Strategie behalten. Josua hat es gemacht, wir machen es heute. Und Gideon hat es auch gemacht. Die beste Zeit anzugreifen ist, wo die Wache gewechselt wird. Die einen wollen nur noch ins Bett. Die sind schon halb eingedöst sowieso. Und die anderen kommen aus den Schlafsäcken und ihre Augen sind nicht gewohnt und die Schatten der Nacht und ihre Ohren auch nicht, ja, und die Lauten der Nacht. Das ist der Moment. Alle drei, also da bliesen die Männer um Gideon ihre Widerhörner, ihre Schofars. Habt ihr es gehört? Da bliesen sie in der Schofar. Und zerschlugen die Krüge. Alle drei Abteilungen folgten dem Beispiel, stießen in die Hörner. Sie rufen, auf zum Kampf! Für Yahweh und für Gideon. Gideon muss erwähnt werden. Die Feinde wissen, wer Yahweh ist. Aber Gideon, das muss erwähnt werden, der Traum, ja? Dabei standen sie rings um das Lager, jeder an seinem Platz. Also, irgendwie, meine Mannschaft hat die Signale nicht gehört. Ja, okay, endlich mal. Ja, herzlichen Dank. Also, eine Minute zu spät, aber ja. Das sind die, die auf die Knie gehen und schlürfen das Wasser so. Ja, wachsam sein. Danke vielmals. Okay, gut. Steht ja hier geschrieben, ja. Da bliesen die Männer um Gideon ihre Widerhörner, zerschlugen die Krüge. Nun, da gibt es 300 Fackeln, 300 Widerhörner und Tausenden von Feinden wachen auf, stürzen aus ihren Zelten. Warum lassen sie sich beeindrucken von den paar Fackeln ringsherum? Von den paar Hörner? Warum? Weil das sind Signalhörner. Und jeder Horn steht für eine ganze Kompanie. Und jeder Fackel ebenfalls. Das sind die Generäle, ja, mit ihrem Stab. Wir sind umringt von aber Tausenden. Wie sind sie hergekommen? Wir haben gemeint, wir hätten sie schon längst geschlagen. Was machen sie hier? Ja? Da blasen sie, 300 Mann. Im Lager liefen alle durcheinander, schrien und ergriffen die Flucht. Denn als die 300 in die Widerhörner stießen, ließ Yahweh im Lager ein Panik entstehen. Wie damals bei Deborah, Zeichen von Himmel, hier Panik entstehen. Alle gingen mit dem Schwert aufeinander los. Und die Israeliten, die stehen da oben und schauen zu, ja? Ja? Darauf floh das ganze Heer. Also, ab geht's. Die kommen von hier runter, ja, Tausenden. Und ihr Ziel ist die Jabok. Sie müssen hier über die Furten. Aber Gideon will natürlich nicht die Feinde einfach so entkommen lassen. Also, er hat schon einen Plan. Ja. Nun wurden die Männer der Stämme Naphtali, Ascher und Manasse aufgeboten, um die Midianiter zu verfolgen. Gideon schickte auch Boten ins Bergland von Ephraim und ließ dort sagen, komm herab, verlegt die Midianiter den Fluchtweg, besetzt den Wasser bis nach Betbara und sichert die Jordanführten. Dort müssen sie abriegeln. Nun, die Jordan, diese Jahreszeit, gerade nach dem Winter, da hat ziemlich viel Wasser. Ja. Und man kann nicht einfach überall durch. Es ist nicht sehr breit, aber doch reißender Fluss. Aber es gibt Orte, wo es ein bisschen breiter ist und da kann man durchwatten. Und da wusste man ganz genau, da sind die Midianiter hergekommen über die Furten beim Jabok und da mussten sie zurück. Also, besetzt die Furten. Die Männer von Ephraim sagten zu Gideon, warum hast du uns nicht gerufen, als du den Kampf gegen die Midianiter gezogen bist? Jetzt muss Gideon aufpassen. Die sind sauer. Das ist ein viel größerer Stamm. Ja. Warum hat er es nur mit Asher und Zebulon und Naphtali gemacht? Ja? Warum hat er nicht die große Stämme gerufen? Die haben an den Furten beide Könige von diesen fliehenden Völkern erwischt. Wir haben sie in die Hände. Gideon ist ein Diplomat. Er antwortet ihnen, ist nicht die Nachtlese Ephraim? Sie habt die Könige wohl, ne? Besser als die Ernte Abiesers, wir haben sie nur in die Flucht geschlagen, aber ihr habt sie gefangen. Da er so redete, ließ er Zorn von ihnem ab. Er ist wirklich der Sohn von seinem Vater. Ja, der ist ein Kluger. Nun, die beiden Könige, Sebach und Salmumna, das sind Midianiter-Könige, aber fragte er, wie sahen die Männer aus, die ihr auf den Berg Tabor getötet habt? Sie antworteten, genau wie du, jeder so stattlich wie ein Königssohn. Es waren meine Brüder, Söhne meiner eigenen Mutter, rief Gideon. Jetzt müssen wir zwischen den Zeilen gelesen. Ich habe immer wieder die Frage gestellt, haben die Midianiter und die Amalekiter geschlafen? Warum konnte Gideon in der Gegend da so viele Männer zusammenrufen? Und das ist nur so ein Bergzug weiter, ja? Wie könnte er überhaupt mit 300 Mann an der Lage heran? Warum haben die Midianiter nicht überall, ja, hier oben auf dem Tabor, hier auf dem More, warum haben sie nicht Männer gehabt, die Wache gehalten haben? Weil Gideon schon einige Tage vorher einen Trick gemacht hat. Hat seine Brüder mit einigen Israeliten einfach eine Scheinattacke von der Tabor lanciert und dann der Plan war, ums Leben rennen, ja, und dann werden die Midianiter meinen, der Schmuck ist jetzt vorbei und dann muss man nicht mehr so aufpassen, ja. Jetzt, die kommen nicht mehr, wir haben sie geschlagen. Der Plan ging ein bisschen in die Hose, denn die Midianiter haben die Brüder gefangen und getötet. Sie haben ihr Leben gelassen. Das ist übrigens bis heute bei den Israelis so. Der Offizier geht immer voran. Und wenn er fällt, kommt der Nächste, bis er fällt. Und dann kommt der Dritte. Das ist alles vorher abgesprochen. Der Offizier sitzt nicht hinten und schickt die Männer voran. Die gehen voran. Und hier, Gideons Brüder, die gingen voran. Und sie haben ihr Leben gelassen. Zwar nicht geplant, aber immer ein Restrisiko. Und in diesem Fall ging es in der Hose. Aber da haben die Midianiter und die Amalekiter nicht mehr so aufgepasst. Man muss manchmal die biblischen Geschichten so richtig genau lesen und sich Fragen stellen und dann wird einiges klar. Ja? Weil hier waren Tausende von Männern, ja? Und hier sind die Feinde, Tausende. Und das sind nur ein paar Kilometer. Warum haben sie nicht die Wache hier oben? Weil Gideon zuerst eine Scheinattacke lanciert hat von hier mit seinen Brüdern. Und dann haben sie gedacht, jetzt ist es erledigt, ja. Und dann waren sie nicht mehr wachsam. Die Männer Israels sagten zu Gideon, sei du Herrscher und dein Sohn und dein Enkel nach dir, denn du hast uns aus der Hand der Midianiter gerettet. Aber Gideon erwiderte, ich will nicht euer Herrscher sein und mein Sohn ist auch nicht sein. Jahwe soll über euch herrschen. Ja. Ich gehe zurück zu unserer Vieh. Ich gehe zurück zu Haus und Frau. Ja. Nein, 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 nein. Dann fügt er noch hinzu, nur eine Bitte habe ich. Gib mir die Ohrenringe, die ihr erbeutet habt. Die besiegten Feinde hatten goldene Ohrenringe getragen. Wir geben sie dir gern, sagten die Männer Israels. Man bereitete ein Obergewand aus und jeder warf seinen erbeuteten Ring darauf. Die hatten natürlich für sich allerlei sonst, ja. Das Gold, das auf diese Weise zusammenkam, wog fast 20 Kilo. Einmal heilig, immer heilig. Einmal ein Götzendiener, der immer wieder ein Zeichen, ein äußeres Zeichen braucht. Immer ein Götzendiener. Gideon machte, aus dem Gold ein Gottesbild und stellte es in seinem Heimatort Ophrah auf. Und ganz Israel prostituierte sich dort. Wortwörtlich und auch im übertragenen Sinn. Kultische Prostitution. Indem sie es anbeteten. Es wurde Gideon und seiner Familie zum Fallstrich. Später kamen alle seine Söhne um. Eine tragische Geschichte. Ein Mann, der mit Gott redete, er wusste ganz genau, mit wem er redet. Und doch konnte er nicht einfach allein auf Gottes Wort handeln. Er brauchte immer was Sichtbares und am Ende braucht er wieder was Sichtbares. Und das ist ihm zum Fallstrich. Das ist jetzt die Geschichte von Megiddo in der Vergangenheit. Jetzt ganz kurz, bevor wir schlafen gehen. Jetzt gehen wir in die Zukunft. Napoleon hat gesagt, alle Armeen der Welt könnten auf dieser immensen Ebene ihre Truppen bewegen. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Ort, der für Krieg so geeignet wäre wie dieser, der natürlichste Kampfplatz der ganzen Erde. Und er wird es wohl gewusst haben. Und jetzt stehe ich wieder oben auf Tel Megiddo. Dort, wo unter meinen Füßen Zivilisation von 4.500 Jahren liegt. Und hier schaue ich hinunter, da ist eine Straßenkreuzung, die eine Straße kommt von Ophrah, die andere Straße kommt von Tanakh, hier an Megiddo vorbei. Und das ist die Straße, die über den Pass kam, wo eben dieser ägyptische Pharao kam. Ja. Und hier, gerade hier, da ist ein Gefängnis in den Bäumen, man sieht es nicht, da sitzen einige der schlimmsten Terroristen, palästinensische Terroristen, die Israelis gefangen haben. Und hier hat irgendjemand einen Pfahl ausgestellt und in vier Sprachen auf allen Seiten steht, möge Frieden auf Erden andauern. In dem Sommer, als ich in Megiddo ausgegraben habe, fuhr hier ein israelischer Bus vor, hielt an der Ampel. Ein kleiner Pickup-Truck, so ein kleiner Wagen vor daneben, ging in die Luft. Die Leute mussten zuschauen, wie die Menschen im Bus verbrannten. Ein altes Ehepaar hielten sich brennend, starben in den Flammen. Im Gefängnis tanzten die Gefangenen, jubelten. Jetzt haben wir wieder Israelis getötet. Möge Frieden auf Erden anhalten. Wir meinen, mit unseren Bemühungen werden wir Frieden auf Erden herbeiführen können. Jetzt versucht es Obama, vorher hat es Carter versucht und Clinton hat es versucht. Aber kann man Frieden auf Erden haben, wenn keine Frieden im Herzen sind? Ist? Kann man? Micha, ein Prophet gegen Ende des Alten Testaments. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Ewigen. Denn von Zions Berg in Jerusalem wird der Ewige sein Wort ausgehen lassen. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Flugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Aus Kriegsgeräte werden Friedensgeräte werden. Wisst ihr, wo dieser Spruch heute aufgestellt ist? Vor der UNO-Hauptgebäude in New York. Nicht mit den vorangehenden Worten. Nein, nein, nein. Sie, wir Menschen, wir werden, ja, das ist der Auftrag der UNO, Frieden zu sichern auf Erden. Aus ihren Schwertern Flugscharen, aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Aber eben, Da werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Ewigen, das lassen wir weg. Nein, nein, wir schaffen es ohne irgendeinen Gott. Bitte schön. Und gibt es Frieden im Nahen Osten? Bis jetzt nicht. Wird es Frieden geben? Noch nicht. Nee, wenn keine Frieden im Herzen sind, da wird es keinen Frieden auf Erden geben können. Ja? Joel, ruft unter den Völkern aus, rüstet euch zum Kampf, schmiedet aus euren Flugscharen Schwerter, macht aus euren Winzermesser Speerspitzen. Wir müssen die Reihenfolge richtig sehen. Das kommt zuerst. Zuerst wird es der Krieg aller Kriege geben. Zuerst muss Armageddon kommen. Zuerst müssen die Menschen meinen, also jetzt reicht's und jetzt gibt's die Lösung. Also wenn dieses blöde Volk nicht vernünftig wird, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben es schon in Irak versucht, wir haben es dort versucht, jetzt machen wir es halt in Israel. Und jetzt kommen die Armeen der Welt. Und der natürlichste Eingang zum Land ist in der Bucht von Haifa. Da geht es hinunter nach Megiddo. Armageddon. Ruft unter den Völkern aus, rüstet euch zum Kampf, schmiedet aus eurer Flugscharen Schwerter, macht aus eurer Minzermesser Speerspitzen. Nach der Schwächste soll erklären, ich kämpfe wie ein Löwe. Ja? Und wenn sie dort versammelt sind, dann lass Ewige deinen starken Engel gegen sie antreten. Der letzte Kampf wird von Gott gegen die Völker geführt. Zuerst Kriegsgeräte. Nachher werden die Kriegsgeräte in Friedensgeräte umgewandelt. Aber zuerst muss das Volk ins Land zurück. Und so nach 2000 Jahren, wie ein Wunder, sind sie gekommen. Aus allen Ländern. Können wir das lassen? Die Bücher habe ich nicht dabei. Jetzt unser Text für heute Abend. Offenbarung. Es sind dämonische Geister, die Wunder tun. Sie suchen alle Könige der Erde auf, um zum Kampf zu sammeln für den großen Tag Gottes, des Herrschers der ganzen Welt. Dann versammelten sie die Könige an einem Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Die Ebene am Fuß von dem Berg von Megiddo. Da kommen sie. Ihr Ziel ist natürlich Jerusalem. Und sie kommen nach Jerusalem. Und da wird es ein Blutbad geben. Holocaust, nichts im Vergleich. Kindergarten. Es wird grauenhaft. Mein Volk ist nicht einsichtig. Jetzt sind wir wieder in diesem alten Muster. Wir leben, wie wenn es kein Gott gäbe. Und wir schieben den Holocaust vor und da brauchen wir gar nicht mehr an Gott zu glauben. Okay. Jetzt werden sie kommen, wie es in unserer Bibel steht, wie die Propheten es vorausgesagt haben. Und das wird nur in der Offenbarung aufgegriffen, ja? Aber die Details schon im Alten Testament. Das, was damals geschah, der Holocaust, das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Joel, bedroht von allen Seiten. Jetzt aber kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten und Weinen und Klagen und zerreißt euer Herz, nicht eure Gewänder, nicht dieses fromme Getue. Und die Klagemauer, nein, euer Herzen und kehrt zurück zum Ewigen, eurem Gott, den gnädigen Erbarmen ist er. Langmütig, reich an Liebe. Jetzt haben wir das Muster. Wenn das Wasser bis zum Hals reicht, ruft zu eurem Gott. Ja? Wenn ihr merkt, es gibt keinen Ausweg mehr, ist alles verloren. Verschone ewiger dein Volk und gib dein Erbe nicht der Schmach hin, dass Völker sie beherrschen. Warum soll bei den Völkern man noch sprechen, wo ist ihr Gott? Ja, wo ist ihr Gott? Ihr habt gemeint, in 67 hat Gott euch geholfen. Ich sage euch, jetzt ist Alltag und wir zahlen alles heim, was ihr während Jahrhunderten diese Welt angerichtet haben, ihr Juden. Die armen Frauen. Alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Es fängt in Armageddon an und das Endziel ist Jerusalem. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern, die Frauen schänden. Es wird nur noch ein ganz kleiner Überrest von Juden sein. Dann aber an jedem Tag, wenn sie endgültig vom Herzen Buße tun und sie sehen, den sie gekreuzt haben, wie er kommt in den Wolken und der Ölberg sich spaltet und sie können sich in der Schlucht erretten. Dann aber an jedem Tag wird der Herr selbst gegen diese Völker in den Kampf ziehen, wie er in den früheren Zeiten für sein Volk gekämpft hat, an den Wassern von Merom, an den Wassern von der Bach von Megiddo, Kishon, wie er bei Endor gekämpft hat. 300 gegen Tausenden. Ja, wie in den früheren Zeiten. Aber dieses Mal ist das letzte Mal, denn ein Volk wird sich an einem Tag bekehren. Zuerst wird das Land verwüstet. Es wird grauenhaft sein. Da eiferte der Ewige für sein Land, nicht für uns Christen, für sein Land, für das jüdische Volk. Er erbarmte sich seines Volkes und der Ewige hob an und sprach zu seinem Volk: Erkennen sollt ihr, dass ich in Israels Mitte bin und ich, der Ewige, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Wisst ihr, was nachher kommt? Ausgießung des Heiligen Geistes. Und danach soll es geschehen. Kapitel 3. Dann kommt das. Aber wir sind noch nicht so weit. Mein Volk soll nie mehr so schanden werden. Wir werden ständig so schanden. Wir wehren uns in Gaza und werden angeklagt wegen Kriegsverbrechen. Wir haben ein Misch gebaut in Libanon. Wir werden jetzt so Schande. Aber das Schlimmste kommt noch. Von allen Seiten belagert. Es werden nur noch wenige. Ich habe diesen Vortrag in Wien gehalten. Da kam eine alte Frau hinter der Leinwand, wo ich am Leinwand abbauen war, und sagte ganz leise: Bruder Richard, hast du nicht Angst, hier in Wien dich als Jude zu bekennen?
Nein, das ist eine moderne Stadt, oder?
Ich schon. Ich war hier während dem ganzen Weltkrieg. Ich bin Jüdin. Nicht einmal meine Kinder wissen, dass ich Jüdin bin. Die sind noch hier. Die warten nur auf den Moment, wo sie wieder zuschlagen können. Plötzlich ist mir durch und durch gefahren. Da habe ich gedacht: Mensch, das hast du alles vorgelesen. Jetzt kommt diese Frau und sagt ihr, die sind noch hier, die warten nur. Ich habe sie voll verstanden. 2-3 Wochen später bekam ich von der Ältesten von dieser Gemeinde einen Anruf. Victoria, das ist die Frau, sie ist gestorben. Sie hat gerade vor ihrem Tod mir bekannt, dass sie Jüdin ist. Wir sollen die Kinder das mitteilen. Die Zeit ist noch nicht da, aber die wird kommen. Aber zuerst wird sehr viel Blut fließen. Aber dann, jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben. Und sie werden für sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Dann werden die Schwerter in Friedensinstrumente umgewandelt. Vorher das Umgekehrte. Wir müssen die Zeiten erkennen. Da, das ist in sehr. Dann wird Jesus Christus höchstpersönlich von Jerusalem aus regieren. Und sein Volk wird ihn als ihr Messias erkennen. Aber vorher wird leider sehr viel Blut in diesen Boden fließen. Aber dann, alle ihre Tränen wird er abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr, was einmal war, diesen Muster. Und dann fällt man wieder zurück in dem Alten. Was einmal war, ist für immer vorbei. Da wird Gott in den Herzen meines Volkes wohnen, wie er bei wahrscheinlich den meisten von euch schon wohnt.